Genau, es ist eine Gnade, es ist ein Geschenk, dass wir Gottes Wort haben, dass wir es hören dürfen, dass wir uns damit beschäftigen können. Jetzt hier in der Gemeinschaft natürlich frei, unverboten. Wir haben schon an die gedacht, die auch verfolgt werden, die es dann nicht so gut haben. Aber auch überhaupt, dass wir es lesen können. Ja, es gibt immer noch Menschen auf dieser Welt, die warten darauf, dass endlich das Neue Testament oder einzelne Bücher in ihrer Sprache fertig ist. Und wir können ja nichts dafür, dass wir da geboren sind, wo das schon fertig war, bevor wir da auf die Welt kamen. Also viel Grund zum Danken und dass wir uns damit beschäftigen. Bevor ich richtig einsteige, noch herzlichen Dank für alle Gebete. Ja, wir sind, das seht, wir sind wieder wohlbehalten angekommen. Das freut uns, wir sind wieder gerne zurückgekommen. Es war schön unterwegs, aber es ist auch gut, wieder zu Hause zu sein. Das ist absolut so. Und ihr seht schon, steht ja nicht im Plan, also konntet ihr euch innerlich nicht darauf vorbereiten. Ich habe ein herausforderndes Thema mitgebracht. Im Februar hatten wir ja nach der Gemeindestunde oder am Ende der Gemeindestunde einige Wünsche, worüber mal gepredigt werden sollte. Und da ging es auch ums Geben, Finanzen, Geld, das war auch dort ein Wunsch. Und dem Wunsch, ja, dem stellen wir uns heute. Der Christ und sein, und da fehlt Geld. Es kann sein, dass das jetzt immer fehlt. Das ist ein technischer Defekt. Das war heute Morgen noch da. Es kann auch gut sein, dass es... Ja. Aber ihr merkt das, ihr werdet das merken. Ich hoffe, dass nicht allzu viel sonst noch fehlt. Der Christ und sein, sein habe ich groß geschrieben. Warum? Weil es sein Geld ist. Ja? Es ist ja gar nicht unser Geld. Ja? Es ist ja seins. Und da werden wir auch noch ja, weiter drüber nachdenken. Natürlich reden wir von unserem Geld. Wir sagen nicht immer den vollen, nie den vollen Gedankengang. Ja? Wir sagen nicht jedes Mal, das hier ist jetzt mein oder das mir anvertraute Geld, was ich in seinem Auftrag verwalten darf. Das ist ein bisschen lang, wir reden dann von unserem Geld, aber in Wirklichkeit ist es sein Geld. Im Wort Gottes steht das sehr deutlich, dass Gott sagt, mein ist das Silber und mein ist das Gold und mein ist die ganze Erde. Da bleibt dann auch nicht mehr allzu viel übrig, was noch uns sein könnte. Ja. Ja, das werden die drei Unterthemen sein. Ja, mein Geld ist nicht mein Geld. Da habe ich den Einstieg schon ein bisschen gemacht. Dann mein Umgang mit Geld zeigt meine Liebe und mein Vertrauen. Liebe und Vertrauen hängen zusammen und trotzdem sind das zwei Themen. Aber das, denke ich, steckt dahinter. Das, der Umgang damit zeigt das. Und dann dieses geflügelte Wort, geben ist seliger als nehmen. Das hat Jesus gesagt und wir werden uns darüber Gedanken machen. Das Erste, damit habe ich ja schon einen Einstieg schon gelegt, Christen gehören Gott. Wir gehören Gott. Wir wurden von Jesus teuer erkauft. Das sagt Paulus mehrfach, es steht auch in der Offenbarung. Ja, Paulus sagt im 1. Korintherbrief, ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leib, mit eurem Leben, mit dem, was ihr habt und seid. Wir gehören nicht mehr uns. Und auch in Offenbarung, da wird in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, die wir nicht beschreiben können, wird aufgezählt, ja, Jesus hat Menschen für Gott erkauft. Und wenn, das ist uns ja ganz klar, wenn wir etwas gekauft haben, dann ist das ein Besitzerwechsel. Ja, in dem Moment, als wir letztes Jahr unser Auto gekauft haben, dann gehörte das nicht mehr der Firma in Niklasdorf, sondern dann war das unser Auto und wir sind jetzt damit unterwegs. Und Jesus hat uns erkauft, Gott, dem Vater, zum Eigentum. Von daher sind wir ja immer in dieser heiligen und segensvollen Abhängigkeit, dass wir nicht allein, selbstständig in dieser Welt herumirren, sondern wir sind erkauft, wir gehören zu ihm und wir sind eben Verwalter. Christen sind Verwalter des Anvertrauten. Und das Anvertraute ist erstmal mehr als nur Geld. Das ist alles, was wir sind und haben. Unsere Gaben, unsere Zeit, unser ganzes Wesen, die Familie, wo wir herkommen, mit unserer Geschwister, alles, was irgendwie in unserem Leben ist, ist uns alles anvertraut. Nichts davon behalten wir für immer. Ja? Kinder verlassen das Haus. Es ist gut, wenn sie eine gute Beziehung haben und es ist ein Segen, aber nicht immer ist das so. Aber sie werden selbstständig, sie führen ihr eigenes Leben, sie gehören nicht uns. Ehepartner, ja, Damaris ist meine Frau, aber sie gehört mir nicht. Ja, sie gehört mir und sie gehört mir eben doch nicht. Ja, so ist es auch beim Geld. Wir sind nicht Eigentümer, nicht Besitzer, sondern wir sind da, gerade beim Geld, wir sind Verwalter. Und was macht ein guter Verwalter? Der legt sich morgens in die Hängematte und wartet, dass abends wird. Nicht ganz, das wäre kein guter, das ist ein fauler Verwalter. Ja, oder er hat gerade Urlaub. Aber ein guter Verwalter denkt nach, was nutzt seinem Herrn. Was erfreut den? Was bringt dem Ehre? Was bringt das, was ich mache, dem Eigentümer? Das sind die Gedanken, die ein Verwalter sich macht. Ja, was macht ihm Freude? Fördert das, was ich jetzt tue, fördert das sein Ansehen? Und das sind Fragen, die wir uns als Jesus-Menschen stellen dürfen und stellen müssen, wenn wir Geld haben. Und wir alle haben Geld, mehr oder weniger. Aber hier ist keiner, der nichts hat. Und der Gedanke ist uns eher fremd. Und ich weiß, eine junge Familie in Graz, die hatten dann auch im Hauskreis darüber gesprochen, eben Geld und was machen wir dann und jetzt kommt das 13. Monatsgehalt und was haben wir damit vor. Und dieser junge Mann ist schon selbstständig und Selbstständige müssen ja immer noch mal mehr nachdenken, wie sie investieren. Ja, und er hat dann gesagt, das Erste, wenn wir Geld aufs Konto bekommen, was über unseren täglichen Bedarf hinausgeht, wirklich Bedarf, dass wir Gott fragen, was ist deine Idee mit diesem Geld? Und dann war es sehr still in diesem Hauskreis. Weil er sagt dann, ich habe dann gemerkt, oh, das ist nicht jedermanns Gedanke hier. Wir müssen darüber reden. Aber das war ihr Gedanke. Sie sagen, wir sind Verwalter und es ist eine Frage an den Herrn, gibt er uns einen Gedanken, wo wir das einsetzen sollen? Und es kann sein, es ist an der Außenfassade des Hauses etwas zu richten. Aber es kann auch sein, das Geld wird jetzt in Simbabwe dringender gebraucht als an meinem Haus. Das, weil Gott hat ja den globalen Überblick. Ja. Und Missionsgeschichten helfen ja da, gerade bei diesem Thema Geld, wo man staunt, wie Gott Menschen bewegt hat mit Dingen oder auch Finanzen, längst bevor die Not bekannt war. Das ist ja immer wieder faszinierend. Und deshalb, ja, um Glaube praktisch und lebendig werden zu lassen, ist es immer gut, auch Missionsbücher zu lesen. Also Geld, das, was du in deinem Portemonnaie hast, das, was du und ich auf unserem Konto haben, im Sparkonto oder wo auch immer, in irgendeinem Depot, was weiß ich, wo man das Zeug alles lagern kann, oder unterm Kopfkissen, das ist eben nicht deins im eigentlichen Sinne. Du und ich, wir verwalten das, was Gott gehört. Und das ist gut, wenn wir das denken. Denn die Welt, in der wir leben, die bringt uns das nicht bei. Dieser Gedanke ist der Welt völlig fremd. Ja. Wenn ich YouTube-Videos anschaue, bekomme ich immer wieder, obwohl mich das gar nicht interessiert, aber ich bekomme ständig Hinweise, wie ich in 2 Monaten doppelt so reich werden kann als bis jetzt. Ich weiß nicht, wie die auf den Gedanken kommen, dass mich das faszinieren sollte. Ich warte dann immer, bis das ich überspringen kann. Aber offensichtlich ist das ein Thema in dieser Welt, denn sonst also für nichts machen die diese Videos ja nicht. Klar, der das macht, will auch was davon, das ist mir schon, kapiere ich. Aber es geht hier um Finanzgeldvermehrung. Möglichst viel, möglichst schnell und wenn man das hat, mehr und mehr davon. Ein Münchner Steuerberater, der sich darauf spezialisiert hatte, reiche Leute zu beraten, weil da lässt sich mehr holen als bei Armen, ja. Der hat irgendwann gesagt, wenn er sich auf eins verlassen konnte, und er ist dann mit seinem Geschäftsmodell ins Gefängnis gekommen und ist dort zum Glauben gekommen und hat gesagt, wenn er sich auf eins verlassen konnte, dann war es auf die Gier der Menschen. Wenn er da angebohrt hat, ja, das ging immer. Da hat er immer noch was herausholen können. Und das soll bei uns nicht so sein. Gier ist keine christliche Tugend, ist uns allen klar. Geiz auch nicht. Und gibt da so einen Spruch, Geiz und Glück wohnen nicht im gleichen Haus. Und Gier und Glück auch nicht. Das Zweite. Mein Umgang mit Geld zeigt meine Liebe und mein Vertrauen. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, hatte erst einen ganz anderen Titel, aber ich denke, es zeigt das letztlich. Worauf, ja, was liebe ich? Wen liebe ich? Wen habe ich wirklich lieb? Dem diene ich nämlich auch. Liebe und Dienen gehört zusammen. Und ja, den meisten von uns, vielleicht allen, ist das Wort bekannt, was Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich weiß, Mammon ist nicht nur Geld, Mammon ist der Begriff für Besitz allgemein, aber das spielt jetzt da keine Rolle. Man kann nicht beiden dienen. Und welche Faszination Geld hat, und dass man sich da dagegen wehren muss, dass Besitz einen besitzt, das habt ihr sicher schon mal drüber nachgedacht. Und sonst könnt ihr euch dafür Zeit nehmen. Unsere Welt bietet ein klares Anschauungsmodell, gerade unsere westliche Welt, welche Faszination Geld hat. Ich habe noch nie einen Goldbarren angeschaut, aber Leute, die das haben und berichtet haben, Gold hat einen Glanz, der irgendwie macht er was mit Menschen. Weiß nicht, ob das so. Ja? Hätte man mal irgendwo einen ausleihen müssen. Weiß nicht, aber irgendwie, auch wenn wir durch die Schrift gehen, Gold, ja, hat eine Faszination. Ja, auch da gibt es reichlich Angebote, in Gold zu investieren. Ja. Ich sage nicht, dass dieser Vers, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Ich behaupte nicht, dass Jesus den zu allen zu jeder Zeit sagt. Ja. Aber es geht um unser Herz, ob wir Gott dienen. Und dann gibt es nämlich den zweiten Vers, schafft euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Ja, die Finanzwelt ist irdisch, kann nicht gerecht sein. Sie bleibt ungerecht. Aber wir sollen uns Freunde damit schaffen. Das ist angebracht. Wir sollen auch investieren, auch im Reich Gottes. Aber nicht den Finanzen dienen. Dann werden wir nämlich ein Knecht davon und gehören dann dazu, statt zum Reich Gottes. Ein weiterer Bibelvers fällt meistens gar nicht auf, so ganz am Schluss von Hebräerbrief, Hebräer hat ja ein ganz anderes Thema, ja, aber so am Schluss gibt es noch ein paar Hinweise und einer dieser Hinweise im letzten Kapitel, Hebräer 13, Vers 5, führt ein Leben frei von Geldliebe. Das war dem Schreiber dann auch wichtig. Er hat gesehen, da gibt es noch ein paar Dinge, die gefährlich sind für Jesus-Nachfolger. Begnügt euch mit dem, was da ist. Ja, da sehen wir etwas von Genügsamkeit. Begnügt euch mit dem, was da ist. Denn Gott selbst hat gesagt, ich werde dich niemals aufgeben und dich niemals verlassen. Auch da wieder die Gegenüberstellung. Geldliebe und dann das Vertrauen zu Gott. Ja, Liebe und Vertrauen, unsere beiden Worte in dem Titel. Führt ein Leben frei von Geldliebe. Das ist herausfordernd. Ich weiß noch, mein erster Lehrlingslohn, 252 D-Mark. Ja, und einen Monat hatte ich gearbeitet, oder eigentlich war das ja eine Vergütung da. Ja. Und mein Chef hat dann auch es nicht unterlassen, er hat dann auch darauf hingewiesen, ja, früher musste der Lehrling noch Lehrgeld zahlen, aber heute ist das ja alles anders, jetzt muss ich dir ja schon Geld geben, aber hast du ja auch verdient, also es war so. Ja. Ja. Und dass ich darauf gewartet habe, ist okay. Aber wenn ich mein Herz daran hänge, nicht gut. Wir sind da, wir leben ja in diesen zwei Welten, wir leben in dieser Welt und wir brauchen Finanzen und wir müssen damit umgehen und wir leben auch in der ewigen Welt, schon jetzt und sollen von daher geprägt sein. Und es ist immer wichtig, dass wir diese Prioritäten richtig setzen. Wer bestimmt was in unserem Leben? Noch ein Bibelvers von Paulus, er schreibt an Timotheus, ja, seinen Nachfolger, seinen rechten Sohn im Glauben, ja, da schreibt er, wer unbedingt reich werden will, wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen. Er wird sich in viele unsinnige und schädliche Begierden stürzen, die den Menschen Unheil bringen und sie völlig zugrunde richten. Das ist Paulus' Urteil, das ist Wort Gottes über, wenn man das Ziel hat, reich zu werden. Und kann mich noch erinnern, etliche Jahre her, ein junger Mann in Graz sprach immer so auch über Finanzen und er hatte das Ziel, reich zu werden. Hat er auch gesagt, er will Karriere machen und richtig viel Geld verdienen. Und dann schaue ich, und dann sagt er ja, und damit will er dann viele Missionare unterstützen. Okay. Bis heute, was ich so sehe, bis in Kontakt haben wir noch, der Herr hat es anders geführt. Ich denke, der Herr weiß, was er tut. Ja. Auch hier, denn die Geldliebe oder die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse oder für alles Übel. Ach, auch das ist ja ein geflügeltes Wort, fast ein Sprichwort geworden. Es ist eine Gefahr für uns, dass wir uns von Besitz in Besitz nehmen lassen, statt das zu verwalten. Und dieser Gefahr gilt es zu begegnen. Geistlicher Kampf, wie in so vielen Sachen. Manche sind dieser Liebe zum Geld so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben, schreibt Paulus an Timotheus und warnt damit. Das ist durchaus herausfordernd. Und ich sitze über niemand zu Gericht, sondern ich bringe uns einfach das Wort Gottes, damit wir sehen, wie wir und jeder Einzelne damit umgeht. Wem vertraue ich? Denn darauf baue ich. Ein bisschen Wortspiel, Gerhard liebt Wortspiele. Ja. Vertraue ich den Versorgungssystemen, so habe ich es mal genannt, dieser Welt? Und hier geht es um die Haltung. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle aufhören, ins Pensionssystem einzuzahlen, können wir eh nicht so einfach, oder irgendwie da eine eigene Reichsbürgerschaft aufbauen oder sonst welchen Unsinn. Ja, aber wo ist meine Haltung? Wem vertraue ich? Und das ist, wir haben ja schon eine Menge Gespräche geführt und ein Gespräch ist mit der Erinnerung ganz spannend. Freunde von uns sagen, wann wollt ihr endlich mal euer eigenes Geld verdienen? Okay, spannend. Ja klar, ich weiß, Menschen spenden, damit wir finanziert werden. Wir haben gesagt, okay, also grundsätzlich ist der Gedanke ja Reich Gottes, Ja, alle, die zum Reich Gottes gehören, investieren in das Reich Gottes und manche bekommen, oder jeder bekommt das Geld, wovon er lebt, auf unterschiedliche Weise. Aber letztlich sind immer Menschen beteiligt. Jetzt dieser Freund, die hat ein Baugeschäft und ich sag mal, wenn er keine Aufträge mehr bekommt, fließt auch kein Geld mehr. Ja. Also er tut nur etwas anderes. Da ist jetzt noch mehr weltliches Geschäft, wenn er baggert in der Erde rum und so und bekommt dann dafür. Ja, aber und wir machen halt einen geistlichen Dienst, darüber sagt Paulus ja auch was, ja, auch im Timotheusbrief. Also alle, die im Geist Gottes, alle investieren und manche investieren ihre ganze Zeit und werden dafür von den anderen, die auch noch ja, ihre Finanzen einbringen, mit unterstützt. Das ist letztlich das größere System, so wie Gott jeden da beruft. Aber alle sind wir gefordert, setze ich mein Vertrauen auf euch, auf die Gemeinde, auf den BEG oder auf Gott? Setze ich mein Vertrauen auf den Arbeitsplatz, auf die Versicherungen, die ich abschließe, auf mein Finanzjonglieren, auf mein Bankkonto oder auf Gott? Er ist der Versorger. Und er hat es ja, man braucht auch da Missionsgeschichte, man kann es ja nachlesen, bis heute, er bringt Menschen durch, wo er will, auch wenn menschlich nichts da ist. Wir haben gehört von einer Witwe, nein, nicht eine Witwe, von einer Frau, der Mann als Versorger in China wurde ins Gefängnis gesteckt. Dem ging es schon elend, aber der Frau mit den Kindern ging es eigentlich noch schlechter. Und natürlich haben sie gebetet, Herr, bring uns durch, denn von der Regierung werden wir nicht versorgt. Die ist ja gegen uns. Das ist etliche Jahre her, aber auch jetzt ist es wieder schwierig und in vielen anderen Ländern. Und dann hat sie es erlebt, jede Woche lag ein Päckchen vor der Haustür mit Geld. 20 Jahre. Und sie hat versucht und immer mit einer Adresse. Und dann hat sie mal hingeschrieben zu dieser Adresse und sich bedankt. Die Adresse gab es nicht. Nicht auf dieser Welt. Ja? Und dann hat sie gemerkt, okay, keine Adresse in China, auch die war eigentlich, es gibt sie nicht. Und dann hat sie, und nachdem das nicht mehr benötigt wurde, hört das auf. Aber 20 Jahre hatte sie, das war Gottes Weg für sie, zu versorgen. Wir wissen, Georg Müller, Siti Stadt, viele andere. Ja. Und in Graz haben wir einen lieben Bruder kennengelernt, ist schon beim Herrn. Er war auch Missionar. Und da fand ich genial, wie sehr er das verinnerlicht hat. Er sagte, sag mal, ich habe nachgedacht, mein Schwiegersohn bekommt ja also so wie eigentlich alle Menschen, jeden Monat sein Gehalt. Aber das ist ja gar nicht so leicht. Wenn jetzt irgendeine größere Summe gebraucht wird, wovon soll der das bezahlen? Da hab's ich doch viel leichter. Ich lebe von meinem Vater im Himmel, der weiß schon, was nächsten Monat an Besonderheiten kommt und der hat immer vorgesorgt. Immer. Und da war der so etwas über 80. Mit der größten Selbstverständlichkeit erklärt er mir, das sichere, das bessere Finanzsystem, ja, ganz, ganz liebes Gesicht dabei, das bessere Finanzsystem ist der Vater im Himmel, der einem jeden Monat das schickt, was man braucht. Okay, habe ich gedacht, der hier, der liebe Bob, der ist schon einen Schritt weiter. Ja. Der ist wirklich hier mit dem irdischen Finanzsystem, sagt er, das ist nicht so vertrauenswürdig. Das ist besser. Er sagt, das haben wir immer wieder erlebt. Da ging eine Waschmaschine kaputt. Einmal brannte unser Haus, das wir aufgebaut hatten. Und Gott hatte schon vorgesorgt. Natürlich hatten wir viel Arbeit. Ja. Also es gibt viele Beispiele. Vertraue ich meiner Arbeitskraft, meinen Fähigkeiten, ja, dem, was ich kann oder dem Geber aller Gaben? Das heißt nicht, dass wir nicht arbeiten sollen. Paulus schreibt das an die Thessalonicher, er schreibt das auch hier im Timotheusbrief. Ja, Fleiß, gute Werke, sich einzusetzen, etwas zu tun, das ist ganz göttlich, das ist ganz biblisch. Nach allem, was wir wissen, hat Jesus selbst längere Zeit irdisches Handwerk betrieben, als dann gelehrt, gepredigt und Wunder getan. finde ich nach wie vor seltsam. Ist aber so. Das waren unsere Gedanken bisher. Ja, mein Geld ist nicht mein Geld und mein Umgang mit Geld zeigt meine Liebe und mein Vertrauen. Wen liebe ich wirklich und wem vertraue ich wirklich? Da an jeder prüfe sein Herz. Wir sind herausgefordert, gerade als die, die auf der reichen Seite der Welt leben. Auch das, ein Bruder, die sind ja nicht alle arm, ein Bruder in China, dem wurde alles weggenommen, was sie hatten. Haus und Geld, Finanzen, alles, und dann wurde er eingesperrt. Und dann sagt er, nachdem sie mir alles genommen hatten, war ganz Hingabe so leicht. Okay, ja, auch ein Aspekt. Er sagte, die Verse, die mich vorher so herausgefordert haben, waren ganz leicht. Ich hatte eh nichts mehr. Es war alles weg. Ja, die Regierung, der Staat, die hatten alles genommen. Da war es leicht. Alles hat da zwei Seiten. Jetzt zum dritten. Geben ist seliger als nehmen. Jesus hat das gesagt, aber wir wissen nicht, in welchem Zusammenhang, wann und wo. Wir wissen das nur aus diesem, was heißt nur, aber wir wissen es von Paulus. Paulus sagt an die Ältesten von Ephesus, die er in Milet trifft, in Apostelgeschichte 20, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, damals wieder. Ja? Nicht die Hängematte ist das Ziel des Christen, sondern Leben in der Nachfolge, mit allem, was dazugehört. Und ihr wisst, ich liebe Hängematte, ja. Jetzt im Urlaub wieder, kurzer Sidestep, wir waren ja auf dem Campingplatz und meistens stehen die Bäume nicht so passend, dass man da die Hängematte aufhängen kann und dann und über die Straße darf ich nicht sperren, auf der anderen Seite wäre eine gewesen und dann habe ich so ein Gestell und eine Apparatur gebaut, damit das geht und dann kamen zwei vorbei und dann höre ich sie auf der Straße tuscheln, nimmst du die Holzlatten, dann nehme ich die Hängematte. So zwei Männer, ein bisschen jünger als ich. Ah, sage ich, habe ich gehört. Ah, ja, ja, ist ja gut, sagt sie dann. Ja, war, sollte auch nur ein Scherz sein. Aber sie hatten sich gefreut, dass da, das sieht gemütlich aus, meinen sie. Und ich mag das sehr, da drin zu liegen und ein gutes Buch zu lesen oder ein bisschen zu dösen. Aber das ist nicht das Ziel der Nachfolge. Ja. Paulus schreibt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir nicht viel Reichtum aufhäufen, sondern dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die der Herr Jesus selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Oder kurz vorm Geben ist seliger als Nehmen. Aber selig ist so ein interessantes Wort, was wir füllen müssen. Deswegen habe ich das hier genommen. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen, auf dem Behalten, auf dem Festklammern. Und das muss gekaut werden und verinnerlicht werden, dieser Satz, weil damit kommen wir nicht auf die Welt. Wer sich Kleinkinder anschaut, und auch da hatten wir auf dem Campingplatz schönes Anschauungsmaterial, kleine, große, mittlere Kinder, ja, geben ist seliger als nehmen, liegt nicht in unserer DNA. Wer Kinder hat, kann das sicher, nimm gern mein Spielzeug, kannst alles haben, das ist meistens anders. Das blaue Auto, wo der so schön mitspielt, das will ich jetzt. Und das zieht sich durch. Das ist in uns. Nehmen, das können wir. Und das andere gilt es zu lernen. Jesus hat es gesagt, Paulus hat es aufgeschrieben. Und wir wollen es lernen. Und natürlich fragen wir uns, wie viel muss ich geben? Wie viel soll ich geben? Wie viel darf ich geben? Manche wissen, ich liebe das Wort darf, weil es das bessere Wort ist. Wir leben ja nicht mehr im Alten Testament. Ich habe hier schon den Punkt Zehnter. Ja. Im Alten Testament war für die Juden, für die Israeliten, war das ja ziemlich genau geregelt, was ist wann abzugeben. wenn man in der Nähe von Jerusalem wohnt, jedes Jahr, wenn man weiter weg wohnt, spätestens alle 3 Jahre gesammelt, den Zehnten, das was hält, kann man noch bringen. Ja, also jetzt ein Schaf verdirbt nicht unbedingt in der Zeit, das lebt ja noch und das bringt man lebendig zum Tempel. Anderes macht man zu Geld und dann wechselt man alles geregelt, wie das sein soll. Im Neuen Testament nicht so geregelt. Ja. Und deshalb gibt es ja auch durchaus spannungsvolle Gedanken zu diesem Thema Zehnten. Manche Geschwister sagen, das muss sein. Andere sagen, ja, das sollte das Mindeste sein. Andere sagen, jeder ist frei. Im Neuen Testament finden wir eigentlich, dass wir frei sind. Ja. Zuerst mal ist es wichtig, fröhlich zu geben. Warum, habe ich mich gefragt, warum liebt Gott einen fröhlichen Geber? Braucht er das Zeug? Daran kann es ganz ehrlich nicht sein. Nein, weil es ihm entspricht, weil er so fröhlich, so gerne, so großzügig gibt. Und so wie er ist, sollen ja seine Kinder auch sein. Und deshalb freut er sich, wenn wir auch fröhlich geben, weil er so ist. Und weil wir ihn dann widerspiegeln und weil wir ihm ähnlicher werden. Und ja, das ist mal die Haltung dahinter. Der Zehnte. Ja, ich denke, man kann das versuchen. Es ist sicher gescheit, sich ein Maß zu setzen, was zu seinem dazu passt. Und ich denke auch persönlich, meine Meinung, unsere Meinung, wir haben genug. Wir haben sicher genug. Wir sollten nicht hinter dem, was im Alten Testament gefordert ist, zurückbleiben. Und es gibt interessante Beispiele. Wir wissen von einem jungen Ehepaar, meines Wissens hatten sie 2 Kinder in Süddeutschland, also einem, wo alle versorgt sind, in einer normalen Arbeit. Und die haben dann gesagt, sie hatten das, irgendwie war ihnen das aufs Herz gelegt und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt den Versuch, ob Gott uns versorgt. Wir werden nur die Miete, die läuft weiter vom Konto, da, die tasten wir nicht an. Und sobald das Gehalt kommt, wird alles andere verschenkt, wird in die Mission irgendwohin überwiesen. Und für den Rest, für unser Essen, für uns die Pampers, für die Kinder, für alles, was wir sonst brauchen, Sprit, für das Auto, für alles ist Gott zuständig. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit.
3 Monate.
3 Monate. Gut. Und es hat funktioniert. Es war mit Gott abgesprochen und es war immer pünktlich da, was sie brauchten. Mal in Geld, mal in echter Ware. Schon portioniert. Spannend. Und dann haben sie das Experiment, ja, das war jetzt nicht ihre Lebensaufgabe, bei anderen ist das, kann auch eine Lebensaufgabe sein. Oder ein anderes Beispiel, manche von euch kennen dieses Buch und den Autor davon, ja, Rick und Kay Warren, Pastoren-Ehepaar aus den USA, die hatten mit Gott so, er hat gesagt, Gott, du bist so großzügig, wir könnten einen Deal machen. Wer gibt mehr, du oder wir? Wir starten bei 10% im ersten Ehejahr, beim zweiten Ehejahr 11%, beim dritten 12, 13 und so weiter. Nachdem wir keine 120 Jahre alt werden, werden wir 100% nicht erreichen. Ja, also wir schauen mal. Wir geben das konsequent und schauen. Ja. Und das haben sie Jahre, viele Jahre, niemand erzählt. Und haben sie erst erzählt, nachdem dieses Buch, ich denke, inzwischen mehr als 10 Millionen Mal verkauft ist. Und ihr könnt rechnen, wenn er nur $1 pro Buch bekommen hat. Ja, ja, also Gott hat ihm ein Vielfaches zukommen lassen. Und dann irgendwann hat er gesagt, okay, der Herr hat mich so überschüttet, hat uns so überschüttet in seiner Großzügigkeit. Ja, viele andere Pastoren schreiben auch Bücher. Da werden 1200 von verkauft oder 11.000. Aber davon kann man jetzt nicht dann ein Jahr leben. Aber Gott hat gedacht, okay, jetzt machen wir mal, ja, jetzt überschütten wir ihn so. Und was haben sie dann gemacht? Und die Gemeinde war inzwischen recht groß und die war natürlich auch interessiert. Was macht unser Pastor? Der Lebensstandard bleibt wie bisher. Wir werden kein Geld, ja, alles, was der Lebensstandard bleibt und alles, was hier von dem Buch mehr hineinkommt, wird ins Reich Gottes investiert. Und damit sind wir auch bei dieser spannenden Frage. Denn das ist eigentlich die Frage, nicht wie viel darf ich abgeben, sondern wo investiere ich? Weil wir investieren immer. Und jeder, der sich mit Finanzen auskennt, weiß, das Zeug muss investiert werden. Wenn das nur da liegt, ja, man kann mal ausrechnen, bei der Inflation der letzten 8 Jahre, wenn man 10.000 jetzt nur angelegt hat, jetzt, oder nur auf dem Sparbuch hatte, Peter, die letzten 8 Jahre kein Gewinn. Ja, weiß nicht, wie viel Prozent Verlust. Also das wird von selber wird das nicht mehr. Man muss irgendwie investieren. Und dann ist die Frage, wo? Und das ist eure Herausforderung, unsere, meine. Wo, was machen wir mit dem Geld, was Gott uns anvertraut hat? Jesus sagt was dazu, Matthäus 6, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Das ist mal die Grundhaltung. Jetzt, das bleibt alles relativ. Ja? Was ist Reichtum? Für einen durchschnittlichen Menschen aus dem Zentralchad sind wir alle schrecklich reich. Wir alle. Ja. Für andere, der schaut uns an und sagt, naja, mit denen kannst du kein Geschäft machen. Also die haben ja alle nichts. Ja. Also das ist relativ. Sammelt euch keine Reichtümer auf der Erde, wo Motten und Rost sie fressen, zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wir kennen das. Da, wo wir uns mit beschäftigen, darum kreisen unsere Gedanken. Ja. Und da, sagt Jesus im gleichen Kapitel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Darum soll es zuerst gehen. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und da gilt es zu überlegen, wie machen wir das? Wir können ja nicht einfach jetzt 400 Euro in den Himmel überweisen. Die Kontonummer haben wir nicht. Der Fritz kann es auch nicht hinbringen. Also wir müssen uns was anderes überlegen. Wo investiere ich? Angenommen, du bekommst morgen 50.000 Euro. Ihr könnt auch eine Null wegnehmen oder wenn das keine Herausforderung für euch ist, gebt eine dazu. Das ist ja mal egal. Ja? Wo investierst du das? Was machst du mit 50 oder 500.000 oder mit 5.000? Was würdest du damit tun? Ja? Und das wäre jetzt mal eine Herausforderung, das vor Gott, reicht jetzt die Zeit nicht, aber vor Gott ein Stück durchzuringen. Würdest du sagen, okay, ich brauche nichts davon, ich überweise es sofort nach Open Doors oder nach Wiedenest oder zu irgendeinem Missionswerk oder ich kaufe das Nachbarhaus, muss ich endlich haben, weiß ich nicht, kann auch dran sein. Also, ihr seht die Herausforderung. Ja? Mission in Österreich, Hilfsbedürftige, Gemeinde, Weltmission, Kinder, Technik, Haus, Handy, Auto, Urlaub. Oh, für 500.000 kann man einen tollen Urlaub machen. Übrigens, ja, also kann man richtig weit wegfahren. Kleidung, da kann man sich auch 2 Pullover für kaufen. Also, ich weiß, zentralen Straße Zürich vor dem Bahnhof, Bahnhofstraße, gab es seinerzeit einen Pullover für 12.000 Franken. Das ist doch mal was. Ne? Also, ich denke nicht, dass jemand von uns so einen Unsinn hat. Oder Deko. Wir waren jetzt auf so einem Gutshof, ja, und da haben Künstler ausgestellt und da war so ein wunderschöner Brunnen mit Bonsai und dann hörte ich ihn, ja, Geschäft läuft, habe ich gestern ausgeliefert, stand unten dran, 8.800 Euro. Okay, geht. Aber ob das dran ist, ob das ins Reich Gottes investiert ist, ob es in Gottes Sinn ist, das ist die Herausforderung. Ja, es gab auch noch teurere Sachen. Also, oder in Wien, Dorotheum, da könnt ihr euch anschauen, Nilpferd, ist auch 5-stellig, kann man sich in den Garten stellen, schaut schön aus. Ja, spannend. Ihr wisst, was ich meine. Geben ist seliger als nehmen. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht, das sagt auch Paulus an die, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott. Darauf sollen wir hoffen, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Glauben und Leben muss ja zusammenpassen. Und hier sieht man etwas, wie man sich Schätze sammeln kann. Genügsamkeit, die unbekannte Tugend, habe ich es mal genannt, ist in unserer Welt, glaube ich, in der wir leben, nicht mehr vorhanden. Ich kann sie nirgendwo entdecken. Als Genügsamkeit, als Tugend, also in der Werbung nicht. Das ist nur, was ich alles haben muss und soll. Ja. Es gab eine Zeit, da haben unsere Glaubensväter zum Beispiel diesen Spruch geprägt, ja, verdiene viel, brauche wenig, gib alles. Und das haben sie nicht nur anderen gepredigt, das haben sie gelebt. Wer das sehen will, kann C.T. Studd, also Charles, zweiten Namen weiß ich nicht, weiß vielleicht jemand, Charles Studd, Missionsgründer von WEC International, ja, der war Millionär. Und es gab Geschwister, die haben ihm empfohlen, leg das Geld gut an, da kannst du und deine Mitarbeiter können da das ganze Leben von auskommen. Aber die Missionsgesellschaft ist so schnell gewachsen, dass man später festgestellt, nachgerechnet hat, irgendwo zwischen 10 und 12 Jahren nach der Gründung, die hat Gott gegründet durch ihn, wäre das Geld schon komplett verbraucht gewesen. Es hätte nicht gereicht. Aber er ist den Weg auch nicht gegangen, sondern er und seine Frau haben gleich am Anfang alles verschenkt. Sie haben gesagt, das passt nicht, dass wir Millionäre sind und nach Asien gehen oder später nach Zentralafrika. Das passt nicht zusammen, sondern wir wollen sein wie unser Herr. Vielleicht gibt es auch andere Motto, ein Jünger braucht nicht mehr als sein Herr oder ich brauche sicher weniger, als ich sehe. Das ist so ein Motto, ja, nicht alles, was ich sehe und was mir gefällt, was meinen Augen gefällt, das muss ich auch haben, muss noch etwas dazwischen sein. Die Sache mit dem Ausgleich, das ist der letzte Gedanke. Ihr kennt den Bibelvers aus 2. Korinther 8, Vers 13. Es geht nicht darum, schreibt Paulus den Korinthern. Er hat ja eine Sammlung durchgeführt. Das sind ja die zwei großen Kapitel, wo viel über Finanzen nachgedacht wird, wo auch der an fröhlichen Geber hat Gott lieb steht. Es geht nicht darum, dass ihr Mangel leiden sollt, damit andere Erleichterung haben, sondern es geht um einen Ausgleich. Das ist in einer Gemeinde zu leben, da sind wir herausgefordert. Und auch übergemeindlich. Habt das gehört von Nairobi? Eine Gemeinde hat sich geteilt und sie hatten das erst anders geplant, aber durch die Größe der Stadt und auch durch die starke Unterschiedlichkeit der Stadt und dass dort sogar Stadtviertel abgeriegelt werden gegeneinander, die reichen Stadtviertel gegen die armen, damit dort nicht so viele Übergriffe sind. Und jetzt hat eine Gemeinde war in einem reichen Stadtviertel und die andere im armen. Und dann haben sie gesagt, wie schaffen wir einen Ausgleich? Und dann haben sie gesagt, okay, jeden Sonntag gibt es einen Besuch von der armen Gemeinde, fährt mindestens ein Auto Leute zu der reichen Gemeinde und erzählt von den Wundern, die Gott in ihrer Gemeinde wirkt. Denn dort geschehen mehr Wunder als bei den Reichen. Und von den Reichen fährt ein Auto mit Geschwistern und bringt Geld zu den Armen, damit ein Ausgleich geschieht. Ja, die haben das gelebt. Und das ist Gottes Gedanke. Ausgleich, das hilft gegen Neid von den Armen zu den Reichen und Stolz von den Reichen gegen die Armen. Beides ist ja nicht gewollt, sondern Nächstenliebe ist das Mittel. Jetzt soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel dient. So soll es zu einem Ausgleich kommen. Wie geschrieben steht, wer viel gesammelt hat, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelt, hatte keinen Mangel. Ja, das war damals, wo das Manna gesammelt wurde. Wir haben ja schon mal darüber nachgedacht. Das ist die Sache mit dem Ausgleich. Da sind wir als Gemeindeleitung, aber auch jeder Einzelne gefragt. Wo investieren wir das Geld, was Gott uns anvertraut? Ja, das waren die Gedanken von heute. Wir sind herausgefordert, weiterzudenken und zu handeln. Was hat Gott mit dem vor, was er uns anvertraut hat? Ein Gedanke, den ich nicht gefunden habe, dass wir Schulden machen, um in Gottes Reich zu investieren. Das habe ich nirgendwo erkennen können. Jesus zeigt zwar die arme Witwe, die die letzten beiden Cent gegeben hat, aber er sagt nicht, sie hätte ja auch Schulden machen können, um mehr zu geben. Also das kann ich nirgendwo erkennen. Sondern geben, so wie er es uns zeigt. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, du bist überaus großzügig. Das sehen wir in deiner Schöpfung, in der wir leben dürfen. Das sehen wir am Kreuz von Golgatha, wo du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus, geopfert hast. Du, Herr Jesus, wurdest arm, damit wir wahrhaft reich werden dürfen. Danke, dass du uns da in die Verantwortung stellst. Danke, dass du uns da nicht allein mitlässt, dass du uns führen und leiten wirst. Danke für dein Wort, für deinen Geist. Wir vertrauen auf dich und wir wollen dir viel Ehre machen mit unserem Leben und mit all dem, was du uns gibst. Amen.